Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 5. August 2022, gleich dem 14. Mordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, das muslimische Volk verachte das zionistische Regime zutiefst. Wiederaufnahme der Gespräche über Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen. Amir Abdullahian fordert Freilassung eines in Saudi-Arabien festgenommenen iranischen Staatsbürgers. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, das muslimische Volk verachte das zionistische Regime zutiefst. Das muslimische Volk verachte laut dem iranischen Präsidenten heute zutiefst das zionistische Regime. Er bezeichnete den Widerstand als die Haupt- und Grundlinie im Kampf gegen dieses besatzerische Regime. Bei einem Treffen mit dem Generalsekretär des Islamischen Dschihads, Ziad an-Nakhala, am Donnerstag in Teheran, sagte Ibrahim Raisi, der Widerstand sei die überlegene Logik und letztlich der Sieger. Die Unterstützung der Völker für die palästinensische Sache sei das größte Hindernis für die Politik der USA und des zionistischen Regimes in Westasien, fügte Raisi hinzu. Raisi beschrieb auch die Anstrengungen des zionistischen Regimes, die Beziehungen zu einigen Ländern in der Region zu normalisieren, als vergebliche Versuche, die dem Besatzungsregime keine Sicherheit gebracht hätten. Er sah die Unterstützung für Palästina und den Widerstand als die eindeutige Politik der Islamischen Republik Iran an und sagte, wir haben keinen Zweifel am Sieg des palästinensischen Widerstands und der Befreiung der heiligen Stadt Al-Quds Jerusalem. An-Nakhala seinerseits äußerte sich erfreut über das Treffen mit dem iranischen Präsidenten und sagte, Iran habe heute mehr denn je eine starke und mächtige Präsenz in der Region und der Welt, und es gebe keinen Zweifel, dass die Haltung des iranischen Präsidenten eine wichtige Rolle bei der Verstärkung der Beziehungen zu den regionalen Ländern sowie bei dem Widerstand gegen die Aggressoren spiele. Wiederaufnahme der Gespräche über Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen. Die Gespräche über die Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen und die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran wurden in der österreichischen Hauptstadt Wien wieder aufgenommen, als Irans Verhandlungsführer Ali Boredikani mit dem stellvertretenden Außenpolitikchef der Europäischen Union Enrique Mora zusammentraf. Die staatlichen iranischen Medien gaben am Donnerstag bekannt, dass Boredikani sich mit Mora im Rahmen langjähriger Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen gegen die Islamische Republik getroffen und beraten habe. Boredikani soll auch früher ein Treffen mit der russischen Delegation zu den Gesprächen zwischen Iran und der G4+1 abgehalten haben. Michail Ulyanov, Russlands Top-Unterhändler bei den Wiener Gesprächen, sagte in einem Beitrag auf Twitter, dass er offene, pragmatische und konstruktive Verhandlungen mit dem Leiter der iranischen Delegation über die Wiederbelebung des Abkommens von 2015 geführt habe, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist, um die letzten offenen Fragen zu lösen. Ich traf heute mit dem Delegationsleiter Irans bei den Wiener Gesprächen zum JCPOA, Dr. Borel Ikani, zusammen. Wie immer hatten wir einen offenen, pragmatischen und konstruktiven Meinungsaustausch über Mittel und Wege zur Überwindung der letzten offenen Fragen, schrieb Ulyanov. Borel Ikani und seine begleitende Delegation reisten am Mittwoch in die österreichische Hauptstadt, um die Gespräche zur Wiederbelebung des Abkommens und zur Aufhebung der Anti-Teheran-Sanktionen wieder aufzunehmen. Amir Abdollahian fordert Freilassung eines in Saudi-Arabien festgenommenen iranischen Staatsbürgers. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat eine indirekte Botschaft an die saudischen Behörden geschickt und sie aufgefordert, einen iranischen Staatsbürger freizulassen, der letzten Monat in diesem Land während der Hajj-Pilgerfahrt festgenommen wurde. Bei einem Telefongespräch mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein am Donnerstagabend ging der iranische Minister auf das Schicksal des iranischen Gefangenen ein und bat seinen Amtskollegen Riyad, den Aufruf Irans zur Freilassung des Bürgers zu übermitteln. Es liegen keine unmittelbaren Informationen über die Anklagen vor, denen der iranische Staatsbürger gegenübersteht. Iranische Medien berichteten zuvor, dass die saudischen Behörden während der diesjährigen Hajj-Zeremonien mehrere iranische Pilger festgenommen haben, unter anderem, weil sie neben der heiligen Kaaba Fotos geschossen oder einen Schal mit dem Foto des Antiterrorkommandeurs Qasem Soleimani getragen haben, der vom US-Militär im Irak ermordet wurde. Bei diesem Telefonat dankte Amir Abdollahian Bagdad auch dafür, dass es den Iranern geholfen hat, dieses Jahr an der Hajj-Pilgerfahrt teilzunehmen. Der Irak spielt die Rolle des Vermittlers zwischen Iran und Saudi-Arabien und hat seit April letzten Jahres mehrere Verhandlungsrunden zwischen diesen beiden Ländern veranstaltet. Zuvor hatte Amir Abdollahian die Bereitschaft Teherans zum Ausdruck gebracht, mit Riad in eine neue politische und sicherheitspolitische Phase einzutreten. Saudi-Arabien übt seltene Kritik am israelischen Atomwaffenprogramm. Saudi-Arabiens neuer ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Abdulaziz Al-Wasil, hat Bedenken über Israels unbeaufsichtigte Nuklearaktivitäten geäußert und festgestellt, dass die Weigerung des Regimes, dem Nichtverbreitungsvertrag NPT beizutreten, ein Hindernis für die Verwirklichung des Friedens in der Region darstellt. Israel weigert sich weiterhin, dem NPT beizutreten, und dies ist ein ernstes Hindernis für die nukleare Abrüstung, sagte der Gesandte am Mittwoch, als er vor der 10. Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sprach. Ziel des Vertrags ist es, dass Nicht-Kernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien in Bezug auf den Rückgriff auf Atomenergie und die Nutzung der Atomenergie genießen können, sagte Wasil und fügte hinzu, Israel weigert sich, diesbezügliche internationale Resolutionen zu respektieren und ignoriert alle Empfehlungen und Entscheidungen des Atomwaffensperrvertrags. Das israelische Regime, das in Bezug auf seine Atomwaffen eine Politik der absichtlichen Zweideutigkeit verfolgt, hat schätzungsweise 200 bis 400 Atomsprengköpfe in seinem Arsenal und ist damit der alleinige Besitzer nicht konventioneller Waffen in Westasien. Die Besatzungsmacht weigert sich jedoch, Inspektionen ihrer militärischen Nuklearanlagen zuzulassen oder den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen. Dem internationalen Pakt, der 1970 mit dem Ziel gegründet wurde, auf friedliche Kernenergieprogramme hinzuarbeiten und die weltweite nukleare Abrüstung voranzutreiben, sind insgesamt 191 Staaten, darunter auch Iran, beigetreten. Die seltene saudische Kritik an Israel kommt daher, dass das Nuklearprogramm des Königreichs ebenfalls Besorgnis in der Region ausgelöst hat. Satellitenbilder hatten gezeigt, dass Saudi-Arabien die Fertigstellung seines ersten Kernreaktors vorantreibt. Kiew kritisiert internationalen Amnesty-Bericht über ukrainische Gräueltaten. Die ukrainische Regierung hat einen Bericht von Amnesty International kritisiert, in dem Kiew beschuldigt wird, Zivilisten durch die Stationierung von Truppen in Wohngebieten zu gefährden. Bei diesem Verhalten von Amnesty International geht es nicht darum, die Wahrheit zu finden und der Welt zu melden. Es geht darum, eine falsche Gleichsetzung zwischen dem Täter und dem Opfer zu schaffen, zwischen dem Land, das Hunderte und Tausende von Zivilisten, Städten und Territorien zerstört, und einem Land, das sich verzweifelt wehrt, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in einem am Donnerstag auf Facebook geposteten Video. Dem Amnesty-Bericht zufolge verletzen ukrainische Streitkräfte das Völkerrecht und gefährden Zivilisten, indem sie Stützpunkte in Schulen und Krankenhäusern errichten. Die Gruppe listete Dutzende von Vorfällen auf, in denen ukrainische Streitkräfte Zivilisten in 19 Städten und Dörfern in den Regionen Charkiw, Donbass und Mykolajiw einer Gefahr aussetzten. Wir haben ein dokumentiertes Schema vom Verhalten der ukrainischen Streitkräfte, die Zivilisten gefährden und gegen Kriegsgesetze verstoßen, wenn sie in besiedelten Gebieten operieren, sagte ihre Generalsekretärin Agnes Kalamat. Kalamat betonte, wie wichtig es sei, die internationalen Gesetze zu befolgen und warnte, dass eine Verteidigungsposition das ukrainische Militär nicht von der Einhaltung des humanitären Völkerrechts entbindet. Der Bericht besagt, dass Wohngebiete, die das ukrainische Militär als Schutzschild nutzt, meilenweit von den Frontlinien entfernt sind und praktikable Alternativen verfügbar sind, die das Leben der Zivilisten nicht gefährden. Der Bericht besagte auch, dass die ukrainischen Streitkräfte Zivilisten nicht informiert hatten, die Gebiete zu evakuieren, während sie Angriffe gegen russische Streitkräfte starteten, die sie einem Vergeltungsfeuer aussetzten. Ukrainischen Streitkräften wurde auch vorgeworfen, Krankenhäuser an 5 Orten und 22 Schulen in Zivilvierteln als de facto Militärbasen zu nutzen. ASEAN warnt vor Risiko einer Fehlkalkulation in Bezug auf Taiwan. Der aus 10 Nationen bestehende Verband südostasiatischer Nationen, ASEAN, hat seine Besorgnis über die Situation in chinesisch Taipeh geäußert und vor dem Risiko einer Fehlkalkulation angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking wegen des Besuchs der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in der selbstverwalteten Insel gewarnt. In einer Erklärung am Donnerstag sagten die ASEAN-Außenminister, die sich in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh trafen, dass die aktuelle Situation die Region destabilisieren und schließlich zu Fehleinschätzungen, ernsthaften Konfrontationen, offenen Konflikten und unvorhersehbaren Folgen zwischen den Großmächten führen könnte. Nach Pelosis höchst kontroversem Besuch forderten sie ferner maximale Zurückhaltung in der Straße von Taiwan und forderten alle Seiten auf, von provokativen Maßnahmen abzusehen. Die Welt braucht dringend Weisheit und Verantwortung aller Führer, um Multilateralismus und Partnerschaft, Zusammenarbeit, friedliche Koexistenz und gesunden Wettbewerb für unsere gemeinsamen Ziele, Frieden, Stabilität, Sicherheit und inklusive und nachhaltige Entwicklung aufrechtzuerhalten, hieß es in der Erklärung. Wir sollten gemeinsam handeln und die ASEAN ist bereit, eine konstruktive Rolle bei der Erleichterung des friedlichen Dialogs zwischen allen Parteien zu spielen, unter anderem durch die Nutzung von Mechanismen zur Deeskalation von Spannungen, zur Wahrung von Frieden, Sicherheit und Entwicklung in unserer Region unter Führung des ASEAN, fügte sie hinzu. Das Treffen des 10-Nationen-Blocks in Phnom Penh, an dem sowohl US-Außenminister Antony Blinken als auch der chinesische Außenminister Wang Yi teilnahmen, wurde von den Entwicklungen in Taiwan nach Pelosis Besuch überschattet. Die südostasiatischen Länder neigen dazu, beim Versuch, ihre Beziehungen zu China und den Vereinigten Staaten ins Gleichgewicht zu bringen, vorsichtig vorzugehen, da sie davor zurückschrecken, zwischen die Supermächte zu geraten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Reza Toheri mit dem Titel Alam Doran, das heißt Die Fahnenträger. Namaz oh, haram budo, namaz.
سجده افتاده به سر بر سجده افتاده حسین جانم حسین جانم لشگرت بیدست میان لشگری مانده بیا بنگر ز پروانه فقط خاکستری مانده حسین جان حسین جان حسین جان به شرط وفاداری اگر بر جان نیاوردم کمک کن تا که برخیزم به دور مادرت هرچه داریم همه هرچه داریم همه از کرم عباس خلقت جنت حق لطف کم عباس هرچه داریم همه از کرم عباس خلقت جنت حق لطف لبای علم دین ما تحت لبای علم در صفحه هشت علم دار شفاعت زهرا در صفحه هشت راست علم فاطمه دست قلم عباس علم فاطمه
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Schöne Grüße an Sie, liebe Hörerfreunde. Wie vorige Woche versprochen, werden wir uns heute die heilige Stadt Meshed ansehen. Begleiten Sie uns! Metropole Meshed ist mit ihren 288 Quadratkilometern Zentrum der Provinz Khorasan-Rezavi, Sie befindet sich im Nordosten Irans zwischen dem Gebirge Binolud und Hesor Masjid. Die Stadt liegt im Durchschnitt 1050 Meter über dem Meeresspiegel und 966 Kilometer von Teheran entfernt. Mit rund 3 Millionen Einwohnern hat sie die zweitgrößte Bevölkerungszahl Irans nach Teheran. Sowohl historisch als auch von den Touristenattraktionen zählt Meshed zu den interessantesten Städten Irans. Alljährlich reisen zahlreiche Touristen in die Stadt. Das Mausoleum von Ali ibn Musa Reza, heiliger Nachfahre des Propheten Salawatullah alai und achter Imam der Schiiten, ist das wertvollste historische Denkmal der Stadt Meshed. Im Laufe der Geschichte haben größte Meister jederzeit ihre Kunst am Mausoleum freien Lauf gelassen. Wir werden uns diese heilige Stätte heute aus der Nähe besichtigen. Scheinbar hat es im 2. Jahrhundert im Mondkalender im Dorf Sanobod in Uran einen grünen Garten gegeben, in dem herrschaftliche Gebäude und Säle Politiker und Regierungsleute jener Zeiten in Empfang nahmen. Im Jahr 203 im Mondkalender und nachdem Imam Reza vom Abbasiden Kalifen Ma'mun in Uran den Märtyrertod fand, wurde er, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, bei einer großen Zeremonie in dem Garten beigesetzt. Später dann wurde dieser Ort dann zu einem heiligen Wallfahrtsort für Muslime und besonders Schiiten. Das Mausoleum gehört zu den wichtigsten Städten der Muslime in Iran und eines der schönsten und größten Städten in der islamischen Welt. Dieser Komplex umfasst rund 25 wichtige Gebäude, die im Laufe von hunderten Jahren gebaut wurden. Jedes Gebäude repräsentiert die Größe und Anmut der Architektur seiner Zeit. Neben dem heiligen Mausoleum wurden große Persönlichkeiten der islamischen Welt wie Scheich Bahai, Scheich Tabarsi und Scheich Hor Ameli beigesetzt. Wie das Mausoleum von Imam Reza im 3. Jahrhundert im Mondkalender aussah, wissen wir heute nicht. Es ist nur bekannt, dass schon von Anfang an im Laufe des 3. und 4. Jahrhunderts ein starker Wall den Komplex umgeben hat und ein Pilgerort für die Muslime war. Im 6. Jahrhundert wurde ein neues Gebäude dem Komplex hinzugefügt. In historischen Texten wird jedoch nicht darauf hingewiesen. Nach dem Angriff der Orusen, ein Volk aus Zentralasien, 548 im Mondkalender auf Meshed, hat dieses Gebäude keine allzu großen Schäden erlitten. Das Mausoleum von Imam Reza alaihi salam war der einzige Schutzort wehrloser Menschen. Die goldenen Kacheln des Mausoleums wurden von den Chorasimiden Anfang des 7. Jahrhunderts im Mondkalender angebracht. Sie zeigen, dass der Komplex damals renoviert und neu verziert wurde. Zum Glück hat der Komplex im Gegensatz zu anderen Landesteilen beim Mongolenangriff keine allzu großen Schäden hinnehmen müssen. Mitte des 8. Jahrhunderts im Mondkalender wurden die Mauern des Mausoleumsgebäudes mit schönen Kacheln verziert. Über dem Grabmal von Imam Reza alaihi salam wurde ein silberbeschlagener Schrein errichtet. Das Dach des Mausoleums wurde ebenfalls mit silberbeschlagenen Elementen geschmückt. Die Timuriden-Dynastie galt schillernde Epoche, was das Mausoleum betrifft. Zu jener Zeit wurde auf Befehl der Ehefrau von Shahrukh den Timuriden die Guhashad-Moschee, eine der schönsten und bekanntesten Moscheen der islamischen Welt, von iranischen Künstlern und Architekten im südlichen Flügel gebaut. Viele Experten sind der Ansicht, dass die Guhashad-Moschee von ihrer Form und Architektur her in der islamischen Welt einzigartig ist. Die Schrifttafeln am Eingang der Moschee sind nirgendwo sonst in der islamischen Welt zu sehen. Diese Moschee zählt mit ihren hohen Iwane und schön geformten Torbögen sowie feinen Kachelarbeiten zu den schönsten Moscheen in Iran. Die Moschee wurde von dem Architekten Ghawamuddin Shirazi gebaut. Die Parizon-Schule, Dodar-Schule und die Balassar-Schule wurden in dieser Zeit dem Komplex hinzugefügt. Während der Herrschaft von Nader Shah Afshar wurde der Iwan des Temuri-Hofes mit Gold bedeckt. Die Malereien an den Wänden wurden ebenfalls nochmal erneuert.
Bei den Safawiden geriet das heilige Mausoleum von Imam Reza in den Mittelpunkt des Interesses safawidischer Herrscher. Jeder hat seinen Beitrag zur Entwicklung, Renovierung und Verzierung des Komplexes unternommen. Der juwelenbestückte Eingang, die Kuppel und die Kuppelsockel sind Zierelemente aus dieser Zeit. Auf dem Grabmal befindet sich eine goldbeschlagene Truhe, die auf Befehl von Shah Abbas gebaut wurde. Eine Schrifttafel mit Kalligraphien des namhaften Künstlers jener Zeiten, Alireza Abbasi, wurde ebenfalls angebracht. Der Atir-Hof wurde in dieser Zeit ausgebaut. Im Norden des Hofes wurde ein großer Iwan direkt gegenüber dem Haupt-Iwan angelegt, der heute als Abbasi-Iwan bekannt ist. Die Afschariden haben ein Wasserverteilungsgebäude auf dem Komplex gebaut. Hinter dem Abbasi-Iwan wurde ein Minarett hochgezogen. Das Minarett neben dem gegenüberliegenden Iwan wurde ebenfalls mit Gold verziert. Die Katscharen haben das Mausoleum von Imam Reza sehr gepflegt. Das Gebäude des Freiheitshofes stammt aus dieser Zeit. Der westliche Iwan auf dem Freiheitshof wurde ebenfalls mit Gold verziert. Er wurde als Nosseri-Iwan bekannt. In dieser Zeit wurden im Freiheitshof Kachelarbeiten und sonstige Verzierungen vorgenommen. Daneben wurden auch gleichzeitig die Säulengänge des Tohid Khane, Darul Hefaz und Darul Sayare mit Spiegeln geschmückt. Zur Zeit des zweiten Pahlavi-Königs wurden ebenfalls Renovierungen im Mausoleum vorgenommen. Ein Großteil des Ausbaus am Mausoleum fand nach dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution vor. Die wichtigsten Änderungen betreffen die hinzugefügten Höfe zum Haupthof des Mausoleums, Inbetriebnahme und Ausbau der modernsten Bibliothek Irans, Inbetriebnahme eines Museums und sonstige Möglichkeiten für die Pilger. Heute verfügt der Komplex über 70.000 Quadratmeter überdachte Fläche und 200.000 Quadratmeter freies Gelände. 60.500 Quadratmeter der überdachten und 186.000 freien Flächen wurden nach der Revolution errichtet. Der Komplex von Imam Reza zählt zu den schönsten Architekturbauwerken in der islamischen Welt. Hier kommen alle unabhängigen und architekturabhängigen Kunstzweige wie Kachelarbeiten, Stuckarbeiten, Spiegelarbeiten, Einlegearbeiten, Kalligraphie, verschiedene Kunstrichtungen in Holzarbeiten und Steinkünsten zum Vorschein. Das Wasserhaus, das Trompetenhaus und die Minarette zählen zu den wichtigsten Teilen des Komplexes. Das Wasserhaus ist für die Pilger ein Symbol der Ruhe und Spiritualität. Es befindet sich auf dem Engelobhof. Das Wasserhaus wurde unter Nordir Shah Afshan etwa 1144 bis 1145 im Mondkalender aus Marmor gebaut. Das kuppelförmige Dach wurde von dem Meister Ismail Talakar gebaut und mit einer achteckigen Fläche bedeckt. Dieses Gebäude wurde 1347 im Mondkalender renoviert. Das Minarett bedeutet im persischen Ort des Lichtes. In der Architektur ist es ein hohes Gebäude, das über dem Hauptiwan der Moscheen, Wallfahrtsorten und Religionsschulen gebaut wurden und von dem aus der Gebetsaufruf Azan erklang oder von dem aus Licht auf die Umgebung gestrahlt wurde. Dieses Gebäude galt für die Reisenden als Wegweiser. Insgesamt befinden sich 12 Minaretten auf dem Mausoleumsgelände von Imam Reza. Im Mausoleum sind 2 Minaretten mit Gemäuel verziert. Einer befindet sich in der Nähe der Kuppel, das andere gegenüber am oberen Teil des Abbasivans auf dem Engelobhof. Das Minarett neben der Kuppel wurde zeitgleich mit der Kuppel gebaut. Das zweite Minarett stammt jedoch aus der Zeit von Nadir Shah. Interessanterweise glaubt man, die Kuppel zwischen beiden Minaretten zu sehen, wenn man sich vom Süden dem Komplex nähert, obwohl eine relativ große Distanz zwischen ihnen liegt. Das Mausoleum verfügt über einige Iwane. Sie repräsentieren die iranisch-islamische Architektur. Der östliche Iwan oder der Iwan des Trompetenhauses besteht selbst aus 2 getrennten Iwans. Ganz oben am Ende des 26 Meter hohen Gebäudes befindet sich das Trompetenhaus. Das Erklingen des Nagore zeigt, dass die Gebetszeit bald vorübergeht. Im Laufe des Jahres werden mal täglich 10 Minuten vor Sonnenaufgang und Untergang in diesen Trompeten-Nagore geblasen. Davon sind die Monate Muharram, Safar und sonstige Trauertage ausgeschlossen. Auch an Neujahrstagen werden nach dem Abendsgebet und an Feiertagen beim Eintreffen des Neujahres und der Ankündigung des Fetch-Festes und der Morgendämmerung im Fastenmonat diese Trompeten gespielt. Experten zufolge wurde das Spielen der Nagore-Trompeten Mitte des 9. Jahrhunderts eingeführt. Neben dem Mausoleum von Imam Reza befindet sich das wertvolle Museum von Astane Rotserazavi und eine gut bestückte Bibliothek. Ziel der Errichtung des Museums als Kulturhaus im Mausoleum ist die Ausstellung wertvoller und seltener Kulturgüter, die im Laufe der Zeit von Liebhabern der Prophetenfamilie dem Museum von Imam Reza geschenkt werden. Dieser Ort verfügt heute nach letzten Änderungen 1378 im Sonnenkalender und Eröffnung des neuen Museums über 11 Museumsgebäuden mit verschiedenen Themen. Die Bibliothek des Astane Rotserazavi ist eine der größten Bibliotheken Irans und des Nahen Ostens, die sich in der Stadt Mashhad befindet. Sie verfügt über 50 untergestellte Bibliotheken in dieser und anderen Städten Irans sowie eine Bibliothek in Indien. در غربت این لامکان بنگر که در یا خون شده فواره ها گلگون شده لیلای بیدل را ببین از عشق تو مجنون شده
بر این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Hasanzadeh mit dem Titel Chashmam Poras Khun. Auf Deutsch, mein Auge voller Bluttränen.
Chashmam Poras Khun, Fargam Shekaste, Dastam Jodam Shod, Khun Jabinam, تقدیم راه خون خدا شد انی اول فضل انی اول فضل انی اول فضل انی اول فضل سالا سقای بی آب یار حسینم این جسم و جانم این هر دو دستم این هر دو عینم خونی بگریم اشکی چش دارم نه دست دارم نه آب دارم ام البنین کو تا در کنار جسمم نشینه عباس خود را در خاک پای زهرا ببیند عباس خود را در خاک پای زهرا ببیند انی اول فضل انی اول فضل انی اول فضل انی اول فضل سالار بی دست دست رشیدم بر خاک صحرا خون نوشنه سقای تفلان اتشان زمانج دریا گذرشنه سقای تفلان اتشان زمانج دریا گذشته انی اول فضل انی اول فضل
انی اول فضل انی اول فضل انی اول
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Moscheen sind Häuser Gottes auf Erden und Zentren, in denen die Gläubigen sich versammeln, um Gott zu preisen und anzuflehen. Diese Gotteshäuser erfüllt eine spirituelle Atmosphäre. Die Moschee ist der Ort, an dem sich die Muslime treffen und über ihre Sorgen sprechen und ihre Einheit stärken können. In der Frühzeit des Islams nützte der Prophet Gottes Mohammed, Friede ihm und seinem Hause, die Moschee für viele Zwecke. Sie war unter anderem auch das Lehrzentrum der Muslime. Daher unterstreicht der Islam immer die Anwesenheit der Muslime in den Moscheen. In diesen heiligen Orten soll Leben pulsieren. Viele setzten sich für den Moscheenbau und für das Moscheenleben ein. Einen wichtigen Beitrag leisten unter anderem die Gemeinschaftsimame, denn durch ihre Anwesenheit in der Moschee unterstützten sie verschiedene Funktionen der Moschee im Hinblick auf Gottesanbetung, Kultur, Gesellschaft und Politik. Ein Gemeinschaftsimam ist jemand, der beim Gemeinschaftsgebet vor der Schar der Betenden steht. Er koordiniert durch sein Gebet quasi das Gemeinschaftsgebet. Im Islam muss ein solcher Mensch besondere Eigenschaften und Vorzüge besitzen, damit die Betenden sich hinter ihm aufstellen dürfen und sich an seinem Charakter ein Beispiel nehmen können. In einer Überlieferung steht: Schickt die Besten und Tugendhaftesten unter euch nach vorne und richtet euch nach ihnen. Der Gemeinschaftsimam muss in der Religion bewandert sein und zu seiner Religion stehen. Er soll durch konstruktives Tun und durch einladende Ansprachen die Moschee in einen Mittelpunkt für Gespräche über Religion und Wissen verwandeln. Durch den effektiven Einsatz von Gemeinschaftsimamen werden die Moscheen zu einem wirkungsvollen Medium, durch das die Gläubigen auch über wichtige aktuelle Probleme in der islamischen Welt erfahren. Durch das Engagement eines Gemeinschaftsimams wird eine Moschee zu einem Ort, an dem sich die Brüderlichkeit in der islamischen Gesellschaft verstärkt. Natürlich ist die Moschee in Krisenzeiten auch ein wichtiger Versammlungsort zur Mobilisierung und Unterstützung der Verteidiger der islamischen Gebiete gegenüber Angriffen des Feindes. In der Rechtsabhandlung vom Imam Sajjad alayhi salam werden die Rechte der verschiedenen Bevölkerungsgruppen genannt und darüber haben wir bisher gesprochen. Aber in diesem vorletzten Beitrag sprechen wir von dem Recht des Gemeinschaftsimam. Imam Sajjad weist darauf hin, dass der Gemeinschaftsimam das Recht auf Dankbarkeit hat. Es heißt, das Recht des Gemeinschaftsimam besteht darin, dass du weißt, er ist dein Vertreter vor dem Herrn und spricht in deinem Namen, und du sprichst nicht in seinem Namen. Er betet für dich und nicht du für ihn. Wenn er also hinsichtlich dieser Aufgabe etwas versäumt, dann ist das seine Sache und nicht deine. Und wenn er sündigt, betrifft dich keine Schuld an seiner Sünde und er steht nicht über dir. Deshalb musst du ihm für diese schwere Verantwortung, die er übernommen hat, dankbar sein.
Thank you. Wegen der wichtigen Aufgabe, die ein Gemeinschaftsimam übernimmt, muss er besondere Eigenschaften besitzen. Wie gesagt, muss er den Islam kennen und er muss ein gutes, rechtschaffenes Verhalten im Umgang mit anderen zeigen. Außerdem soll er darum bemüht sein, den Menschen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Es hat eine große Wirkung und wirkt einladend, wenn der Gemeinschaftsimam auf die Meinung der Moscheenbesucher achtet und sich mit ihnen berät. Ein Gemeinschaftsimam ist beliebt, wenn er ein einfaches Leben führt und ein geduldiger Mensch ist. Bescheidenheit, Geduld und weitere gute Eigenschaften haben fruchtbare Folgen und sind die beste Werbung für die Religion und Moschee. Ein Gemeinschaftsimam muss aber auch gerecht sein und darf nicht ungerecht mit anderen umgehen. Gerecht sein ist eine verinnerlichte Gesinnung, welche den Menschen von Sünden abhält und auch davon abhält, die Rechte anderer zu verletzen. Gerechtigkeit und Edelmut lassen enge Beziehungen zwischen der Bevölkerung und dem Gemeinschaftsimam entstehen. Besonders wichtig sind Wissen und Erkenntnis des Gemeinschaftsimams. Dadurch, dass der Gemeinschaftsimam Wissen und Tugend besitzt, kann er die Betenden, die in die Moschee kommen, geistig und spirituell stärken und sie mit den schönen Lehren der Religion bereichern. Deshalb ist die Moschee ein wichtiger Ort zur Erhöhung der religiösen Kenntnisse und Erkenntnisse der Bevölkerung. Die Moschee ist der Versammlungsort von Gläubigen verschiedener Ansichten und Einstellungen. Junge und alte Leute, Frauen und Männer und Kinder finden sich in der Moschee ein. Jeder kommt aus einer bestimmten Schicht oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Alle vertrauen sie in die Person des Gemeinschaftsimams und richten sich im Gebet nach ihm. Sie stellen sich hinter ihm auf, verbeugen sich vor Gott, wenn er sich verbeugt, werfen sich vor Gott nieder, wenn er sich niederwirft, und so entsteht dieses Gemeinschaftsgebet, in dem die gemeinsame Ergebenheit in Gottes Willen auf so schöne Weise erlebt und gezeigt wird. Daher nimmt der Gemeinschaftsimam aus der Sicht der großen Vorbilder der Religion wie Imam Sajjad einen besonderen Platz ein. Imam Sajjad, gegrüßt sei er, fordert die Gläubigen auf, dem Gemeinschaftsimam für seine konstruktiven Bemühungen dankbar zu sein und ihm ihre Dankbarkeit zu zeigen. Imam Sadr a.s. hat einmal gesagt, der Gemeinschaftsimam ist ein Führer, der zu Gott hinführt. So achtet darauf, hinter wem ihr das Gemeinschaftsgebet betet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.